Liebe Gemeinde, am Mittwochabend passierte in Spanien ein furchtbares Zugunglück. Kurz vor dem Pilgerort Santiago de Compostela sprang ein Schnellzug mit total überhöhter Geschwindigkeit aus den Gleisen. Sie haben es verfolgt. Mindestens 80 Tote bisher kamen dabei ums Leben. Circa 180 Verletzte sind zu beklagen. Und alle fragen entsetzt, wie konnte das passieren? Das größte Zugunglück in Spanien seit Jahrzehnten. Und heute in unserem Predigttext werden wir sehen, wie ein ganzes Volk quasi entgleist. Und schlimmer, wie Gottes eigenes Volk Israel entgleist. Unaufhaltsam dem Abgrund entgegentaumelt, so könnte man diesen Text heute überschreiben, dem Abgrund entgegen die letzten Könige Judas, dem Abgrund entgegen. Und wir fragen entsetzt, wie kann das passieren? König Josia war der letzte große Lichtblick gewesen. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, wie es in seiner Amtszeit 640 bis 609 vor Christus zu einer großen Reformation noch einmal kam. Sie haben Gottes Wort ganz neu ernst genommen. Sie wollten ihm gehorsam sein. Sie sind geistlich und auch geistig aufgewacht. Allen voran der König und dann viele andere. Aber schon da war klar, Josias Treue würde Gottes gerechtes Gericht über Israel zwar hinausschieben, aber nicht mehr gänzlich verhindern können. Und so hieß es dann auch in 2. Könige 23, Vers 26, obwohl Josia einen so guten Dienst tat, Zitat, doch wandte der Herr sich nicht ab von der Glut seines Zornes, womit er über Juda erzürnt war, um alle Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Manasse war sozusagen das Symbol für all die schlimmen Könige vorher. Und als Josia letztlich stirbt und von Gott heimgerufen wird, ist die Schussfahrt ins Verderben nicht mehr aufzuhalten. Den vier Königen, die jetzt noch auf ihm folgen, bleiben zusammen circa 22 Jahre. Josia allein hatte 31 Jahre regiert. Und in diesen letzten 22 Jahren, da erlebt Israel drei Deportationswellen. In drei großen Schüben werden sie nach Babylon verschleppt. Zurück bleibt ein zerstörtes Land, ein verödendes Land und ein gefangenes Volk im Exil in Babylon. Über diese letzten Kapitel der Königsgeschichte wird selten gepredigt. Und ich gebe zu, wenn es uns nicht automatisch durch die Predigtreihe hier auf den Plan gesetzt worden wäre, würden wir heute wahrscheinlich auch nicht drüber sprechen. Das ist der Vorteil von Predigtreihen. Aber diese Kapitel stehen in der Bibel. Und Gott mutet uns diese Information zu, nicht aus Bildungsgründen, damit wir die alte Geschichte besser verstehen, sondern aus seelsorgerlichen Gründen, damit unser Herz richtig ausgerichtet ist. Und für uns als Christen in Hannover gilt unverändert, was Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat, was wir in der Lesung von Bruder Nordsieg eben gehört haben, in 1. Korinther 10. Da zeigt der Apostel den roten Faden, der sich durch Israels Geschichte zieht. Gottes Fürsorge, ihr Ungehorsam. Gott wirbt um sein Volk, Gott ruft zur Umkehr. Sie verweigern die Umkehr und dann kommt Gottes Gericht. Und Paulus sagt, warum hat Gott das für uns aufschreiben lassen? Ich lese nochmal 1. Korinther 10, Vers 6. Das ist aber geschehen, dieses Gericht in der Wüste, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene hatten. Und dann 1. Korinther 10, Vers 11. Dieses Gericht widerfuhr ihnen als Vorbild. Man könnte auch übersetzen als abschreckendes Beispiel. Es wurde aber aufgeschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Also uns zur Warnung, die wir zur Zeit des Neuen Testaments jetzt leben. Und als historisches Beispiel beruft Paulus sich dort auf die Wüstenwanderung, als die Israeliten Gott immer wieder aus dem Ruder liefen, immer wieder rebellierten. Aber Paulus hätte genauso gut an unser heutiges Kapitel erinnern können, der rote Faden ist ein und derselbe. Ein und derselbe. Ich erinnere mich noch in den 90er Jahren, damals war ich noch in einer anderen Gemeinde, da habe ich auch an einem Israel-Sonntag schon mal über dieses Ende Israels zu predigen gehabt. Ich habe in meinen alten Unterlagen noch mal nachgeguckt und Damals hieß mein erster Punkt, Israel ist Gottes Warnzeichen für die Gemeinde. Heute ist mein erster Punkt gleich anders, werden Sie sehen. Aber damals war mir schon dieser Zusammenhang mit 1. Korinther 10 so eindringlich geworden, dass Paulus hier sagt, aufgeschrieben, uns zur Warnung. Uns. Und mit dem uns ist die Gemeinde gemeint. Also nicht nur den Heiden, nicht nur denen, die Gott offenkundig ablehnen, sondern uns zur Warnung, sagt Paulus. Warum uns? Wovor will Gott die Gemeinde Jesu warnen, wenn er uns das vorläufige Ende seines alttestamentlichen Volkes vor Augen führt? Oder anders gefragt, was bedeutet das Schicksal Israels 600 vor Christus für das Schicksal der BEG Hannover 2013 nach Christus? Das ist die Frage. Und wenn wir den Zusammenhang richtig verstehen wollen, dann dürften wir diese Kapitel eigentlich gar nicht aufteilen. Das ist interessant und ich lege Ihnen das sehr ans Herz, das in der kommenden Woche zu lesen, 2. Könige 23, 24, 25 und 2. Chronik 36. Alles nochmal im Überblick. Verschiedene Ausleger haben darauf hingewiesen, einfach weil es so auffällig ist, man hat den Eindruck, der biblische Schreiber hastet geradezu durch diese letzten 22 Jahre. Er hält sich nicht lange bei den einzelnen Personen auf, sondern er fügt König an König an König an König. Er hastet dadurch. Und damit Sie mal einen Eindruck von dieser Kurzlebigkeit bekommen, habe ich die letzten vier Könige Israels, beziehungsweise Judas, es ist ja das Südreich, das noch übrig geblieben ist, und ihre Amtszeiten hier noch einmal aufgelistet auf ihrem Gottesdienstzettel. Und Bruder Hesselfeld wird es auch ins Internet stellen, sodass man das auch da nochmal nachlesen kann. Also Josia hatte regiert von 640 bis 609 und dann kam sein Sohn Joahas 609. Joahas 609, Sie haben das auf Ihrem Zettel hier. Er regiert 3 Monate und da stehen auch die Quellen, wo Sie über Joahas lesen können. 2. Könige 23 und 2. Chronik 36. Dann kam Jehojakim, der auch Eljakim hieß und dann umbenannt wurde, auch ein Sohn des Josia, der regiert 11 Jahre. Dann kommt Jehojakims Sohn Jehojachin, der regiert dann wieder nur 3 Monate, 597. Und dann am Ende nochmal Zedekia von 597 bis 586. Er ist wieder ein Sohn des Josia. Er regiert 11 Jahre und dann ist Schluss. Ralph Davis hat in einem Kommentar zu 2. Könige 23 bis 25 Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, man gewinnt den Eindruck, dass der Schreiber sich beeilt. Er schildert 4 Königsherrschaften innerhalb von 22 Jahren in einer hastigen Aneinanderreihung. Und seine Botschaft ist einfach. Innerhalb von nur 22 Jahren war Jerusalem am Ende. Und 2. Chronik spricht eigentlich noch kürzer als 2. Könige. Und ein anderer Ausleger, Martin Selman, hat zu 2. Chronik 36 folgendes Bild verwendet. Er hat gesagt, das Ende kommt bemerkenswert schnell, als ob ein Raubvogel, nachdem er in den vorherigen Kapiteln lange gekreist ist, jetzt schnell hinabstürzt, um sein Opfer zu fangen. Das Ende kommt schnell. Warum dieses Tempo? Man könnte denken, weil die Schreiber es vielleicht schnell hinter sich bringen wollten, weil sie so traurig waren darüber und es nicht ertragen haben. Aber mehr noch, denke ich, weil sie diese beängstigende Dynamik deutlich machen wollen, mit der Israel auf den Abgrund zuläuft. Der Zug ist jetzt nicht mehr zu stoppen. Das wollen sie deutlich machen. Diese Dynamik, wie es zum Abgrund hin drängt. Und das Dramatische daran, derjenige, der dieses Tempo bestimmt, derjenige, der diese Dynamik bewirkt, ist Gott selbst. Also Israel taumelt dem Gericht entgegen, nicht deshalb, weil Gott die Kontrolle über die Geschichte verloren hätte, sondern im Gegenteil, weil Gott hier seine Ankündigung wahrmacht, die er immer wieder durch die Propheten ihnen ausgerichtet hatte. Und das ist die erste Warnung, die, um mit Paulus zu sprechen, uns aus diesem Text entgegenklingt. Gott hält auch sein Gerichtswort. Erstens, Gott hält auch sein Gerichtswort. Also, dass Gott sein Verheißungswort hält, das haben wir ja schon in vielen Predigten nachgewiesen. Aber Gott ist nicht nur treu und berechenbar in dem, was er verspricht, sondern auch in dem, was er als Gericht ankündigt bzw. androht. Wir neigen ja dazu, Gottes Heilsprophetien ernster zu nehmen als Gottes Gerichtsprophetien. Da denken wir immer, naja, da kommt man dann schon irgendwie noch drumrum. Aber Gott hält auch sein Gerichtswort. Es ist ein landläufiger Irrtum, dass wir es im Alten Testament eben mit dem Gott des Zornes und des Gerichts zu tun hätten und im Neuen Testament dann nur noch mit dem Gott der Liebe, was immer wir uns unter dieser Liebe dann vorstellen. Wer die Bibel schon mal gelesen hat, der kann das leicht widerlegen. Auch im Alten Testament lesen wir viel über Gottes Güte, über Gottes Gnade, über Gottes Erbarmen, über Gottes Langmut. Und auch im Neuen Testament lesen wir genug über Gottes Gericht und Gottes Zorn, Gottes heiligen Zorn, der zu seinem Wesen gehört, weil er ein heiliger Gott ist. Es ist ein und derselbe Gott. Sonst würde Paulus ja nicht behaupten, dass die Berichte des Alten Testaments über das Gericht an Israel uns im Neuen Testament zur Warnung geschrieben sind. Es ist ein und derselbe Gott. Ja, Gott hält auch sein Gerichtswort. Und die Vertreibung Israels war ja dann endgültig angekündigt, spätestens im Hinblick auf Manasse. Da war die Linie überschritten und besonders deutlich hat Jeremia, der Prophet, immer wieder darauf hingewiesen. Zum Beispiel Jeremia 25, da hat er schon von Nebukadnezar gesprochen, dem König von Babel, Jeremia 25, Vers 9. Ich lasse ihn kommen über dieses Land, über seine Bewohner und über alle Völker ringsum. Und ich will unter ihnen aufhören lassen, das Jubel- und Freudengeschrei, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Ich will aufhören lassen, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen werden, zur Wüste. Und diese Völker, und da gehört auch sein Volk Israel dazu, sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. So hat es Gott durch Jeremia gesagt an verschiedenen Stellen. Auch durch den Propheten Habakuk hat Gott das ganz deutlich so sagen lassen. Die Babylonier werden kommen im Auftrag Gottes. Und Habakuk hat es nicht ertragen, diesen Gedanken. Und das ganze Buch Habakuk handelt im Grunde genommen von der Frage, warum ein heiliger Gott ein unheiliges Volk wie die Chaldäer benutzen kann, wie die Babylonier, um Israel zu züchtigen. Und die Bibel zeigt, was hier geschieht, das ist Handeln Gottes. Da handelt Gott selbst. Das ist nicht die Folge einer zufälligen geschichtlichen Machtkonstellation. Es ist kein Zufall. Und das haben Sie auch in dem Text, der hier sozusagen exemplarisch abgedruckt ist auf Ihrem Zettel, über Zedekia, den vierten dieser Könige. Da wird das ganz deutlich gesagt. Wir lesen mal 2. König 36 ab Vers 11. Sie haben das vorliegen. Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes, und er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der aus dem Mund des Herrn zu ihm redete. Dazu fiel er ab von dem König Nebukadnezar, der ein Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er nicht zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehren wollte. Auch alle Obersten der Priester samt dem Volk versündigten sich schwer nach den Gräueln der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Da ließ er, also Gott, den König der Chaldäer, der Babylonier, gegen sie heraufziehen. Der tötete ihre junge Mannschaft mit dem Schwert und so weiter. Dann heißt es, alle gab er in seine Hand. Verstehen Sie, das ist hier gemeint. Gottes Handeln, nicht eine zufällige geschichtliche Konstellation. Und das wird in 2. Könige 24 genauso über die nächste Regierung, die Regierung von Jehoiakim, gesagt. In 2. Könige 24, da ist es in Vers 2 und 3, da sandte der Herr Truppen gegen ihn, gegen den Jehoiakim aus Chaldäa, aus Aram, aus Moab, von den Ammonitern. Die sandte er gegen Juda, um es zugrunde zu richten, nach dem Wort des Herrn, das er durch seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Für wahr, nach dem Wort des Herrn kam das über Juda. So ist es hier über Jehoiakim gesagt. Und in 2. Könige 24, Vers 13 ist es über Jehoiachin gesagt. Nebukadnezar vollstreckt den Willen Gottes. Da heißt es in Vers 13, er ließ von dort alle Schätze im Haus des Herrn, also Nebukadnezar, wegbringen und er ließ alle goldenen Geräte in der Tempelhalle des Herrn zerschlagen, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte, wie der Herr es gesagt hatte. Gott lässt es nicht nur zu, sondern Gott verfügt es. Gott verfügt es, genauso wie er es durch sein Wort verheißen, angekündigt hatte. Und Gott erklärt es dann durch seine Propheten. Dietrich Bonhoeffer hat das mal richtig auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Prophet im Alten Testament wird zum Propheten Gottes gerade durch die Zornesankündigung. Gerade dadurch. Auch das, so fährt Bonhoeffer fort, muss in der christlichen Gemeinde gewagt werden. Diese Liebe Gottes wird dem Menschen zum Gericht, wenn er nicht hört, nicht glaubt, nicht nachfolgt. Das ist die erste Warnung, die uns aus diesem Bericht anspricht. Gott hält auch sein Gerichtswort. Wir haben auch Beispiele aus dem Neuen Testament, wenn wir etwa an das Sendschreiben des Herrn Jesus an die Gemeinde in Ephesus denken, wo der Jesus den Christen in Ephesus sagt oder der Gemeinde dort, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt, nämlich die Liebe zu Jesus, die Liebe zu ihm und seinem Wort. Und dann sagt unser Herr, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, damit es gemeint, komm zurück zu diesem ursprünglichen Verhältnis, das du mal zu Jesus hattest. Und dann fährt der Herr fort, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Das heißt, ich werde diese Gemeinde gewissermaßen aus der Geschichte verschwinden lassen, wenn du nicht umkehrst. Einige Kirchenväter meinen, dass in Ephesus es wohl eine Umkehrbewegung gegeben hat. Jedenfalls soll sich die Gemeinde bis so ins 5. Jahrhundert gehalten haben. Heute befindet sich in Selçuk, etwa 3 Kilometer von Ephesus entfernt, eine kleine Christengemeinde. Aber es ist eben nicht mehr diese Gemeinde von Ephesus. Oder der Gemeinde in Laodicea. Der hat unser Herr Folgendes gesagt, diese Ortsgemeinde von Laodicea in Offenbarung 3, Vers 14, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das hat er nicht von allen Christen in Laodicea gesagt. Die, die wirklich bekehrt waren, die sind bestimmt durchgekommen. Aber diese Gemeinde ist verschwunden von der Bildfläche für einige Zeit. Und Gott hat gemeint, was er gesagt hat. Und darum steht dieser erschütternde Satz auch hier in Vers 16, 2. Chronik 36, Vers 16, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Das ist ein tragischer Satz, dass keine Heilung mehr möglich war. Und die Begründung steht in 2. Könige 24, Vers 4. Warum? Jahwe wollte nicht vergeben. Er wollte ihnen jetzt nicht mehr vergeben. Er, der Heilige, weil seine Linie überschritten war. Mutwillig überschritten war. Das ist derselbe Gott, von dem es im Psalm 103, Vers 10 heißt, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn lieben. Das ist derselbe Gott, den Mose in 2. Mose 34, 6 bis 7 anrufen konnte, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Auch im Fall der Könige hatte Gott diese Geduld ja bewiesen. Hatte sie ja bewiesen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Erstens, Gott hält auch sein Gerichtswort. Zweitens, Gottes Gericht folgt seinem Umkehrruf. Gottes Gericht folgt seinem Umkehrruf. Der geht immer voraus. Das Gericht kam ja nicht postwendend auf die Sünde, sondern erst kam Gottes Rufen, Gottes Warnen, Gottes Werben um seine Leute. Und so steht es ja hier in Vers 15, der dem Vers 16 vorausgeht. Er sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Und wörtlich kann man das so übersetzen, dennoch ließ Jahwe durch seine Boten früh und spät Warnungen an sie richten. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und mit seiner Wohnung, mit seinem Tempel. Früh, er macht es gleich, immer wieder, er macht es geduldig, voller Erbarmen. Und wie reagiert Zedekia? Das steht hier in Vers 12 und 13. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der aus dem Mund des Herrn zu ihm redete. Dazu fiel er ab von dem König Nebukadnezar, was Gott ihm nicht gesagt hatte, dass er es tun sollte. Und er wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, sodass er nicht zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehren wollte. Das heißt, Zedekia geht nicht auf Gottes Wort ein, sondern es prallt an ihm ab. Gottes Warnung, Gottes Werben, Gottes Rufen. hier steht, er verstockt sich sein Herz. Er versteift seinen Nacken im Eigensinn, störrisch, stur gegenüber Gott. Er weigert sich, seine Sünde einzusehen. Er weigert sich, seine Sünde vor Gott zu bekennen, zuzugeben. Und er lässt Gott nicht mehr an sein Innerstes ran. Das ist es eigentlich. Er hat sich so eingemauert, so abgeschottet. Er lässt Gott nicht mehr an sein Innerstes ran. Es gibt keine Selbstprüfung, keine Sündenerkenntnis. Und genau die gleiche Not und Schuld finden wir auch bei den drei Kollegen. Joahas, Jehoiakim, Jehoiachin. Von denen heißt es in 2. Könige immer wieder, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie seine Väter. Sie sind nicht mehr erreichbar für Gottes warnenden und wärmenden Umkehrruf. Und bei Zedekia wird dieser Zustand sehr gut beschrieben. Das ist hier so hilfreich. Nicht durch einzelne Taten, sondern indem Gottes Wort seine Herzenshaltung aufzeigt. Es geht ja viel mehr um die Herzenshaltung als um die Taten. Und das Herz sieht nur Gott. Und wissen Sie, dadurch kommt dieser Text uns noch viel näher, denn dieses Herzensproblem, das können wir 1:1 auf uns Sünder aus dem Jahr 2013 übertragen. Es ist uns zur Warnung geschrieben, wie Paulus sagt. Wie steht es um meine Herzenshaltung? Wie steht es um deine Herzenshaltung? Vielleicht ist das bei diesen Berichten über Israel manchmal das Problem gewesen, dass diese praktische Ausübung ihrer Sünde bei uns ja so in der Regel nicht vorkommt, die praktische Ausübung. Also wir beten nicht zu kanaanäischen Götzen, ich sehe hier keinen. Wir errichten keine zusätzlichen Opferstätten. Wir lassen unsere Kinder nicht durchs Feuer gehen. In unserer Zeit hat die Sünde in der Regel eine andere Form. Sie wird praktisch anders ausgeübt. Aber sie kommt aus dem gleichen unbußfertigen Herzen. Götzendienst. Was ist uns so wichtig, dass wir dafür Gottes Sache hintanstellen? Wem huldigen wir? Was oder wen vergötzen wir? Unser Geld? Unsere Ehre vor Menschen? Unsere kleinbürgerliche Ruhe? Unser Auto? Unsere Gewohnheiten? Unsere Traditionen? Unseren Stolz? Was vergötzen wir? Was ist uns so wichtig, dass wir Gottes Sache dafür hintanstellen? Wie war das bei der Gemeinde in Ephesus? Sie hat ihr Verhältnis zu Jesus vernachlässigt. Die erste Liebe. Und dass sie diese erste Liebe zu Jesus vernachlässigt haben, das hat sich unter anderem daran gezeigt, dass sie sicherlich mangelnde Liebe auch zu den Glaubensgeschwistern hatten und mangelnde Liebe zu den Verlorenen. Wenn die Liebe zu Jesus schwindet, dann schwindet auch die Liebe zu den Geschwistern und dann schwindet auch die Liebe zu denen, die ohne Jesus verloren gehen. Und so hat es Johannes dann ja auch geschrieben in seinem ersten Brief, Kapitel 4. Da sagt er, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Bruder, zur Schwester hängen ganz eng miteinander zusammen und auch die Liebe zu den Verlorenen. Und wer seinen Bruder hasst, kann nicht sagen, dass er Gott liebt. Gott ruft uns immer wieder zur Umkehr. Jeden von uns, wenn er seinen Finger in unser Gewissen legt. Und wie reagieren wir dann darauf? Sind wir dann noch korrekturfähig für unseren Herrn? Oder gehen wir einfach darüber hinweg, lassen wir das einfach an uns abprallen. C.S. Lewis hat einmal bemerkt, dass man, wenn man in die falsche Richtung läuft, nichts Fortschrittlicheres tun kann, als umzukehren. Es gibt nichts Fortschrittlicheres als die Umkehr, wenn man in die falsche Richtung läuft. Und Manfred Siebald hat daraus ein Lied gemacht, da heißt es, dann ist es Zeit, dann ist es höchste Zeit, uns auf der Stelle umzudrehen und den Weg zurück nach vorn zu gehen. Uns auf der Stelle umzudrehen und den Weg zurück nach vorn zu gehen, den Weg zurück zu Gott, nach vorn in die Zukunft. Umkehr zu Gott, Buße. Also bevor Gott sein Gericht schickt, kommt immer sein Umkehrruf für sein Volk, für seine Gemeinde und für jeden Einzelnen. Aber genau das wollten sie nicht. Joachas wollte es nicht, Jehoiakim wollte es nicht, Jehoiachin wollte es nicht, Zedekia wollte es nicht. Und wie der Herr, so es geschehe. Sie sehen das hier in Chronik 36, 2. Chronik 36, Vers 16, wie das dann auch vom Volk gesagt wird. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Und wie hatte Jehoiakim sich über Jeremia lustig gemacht? Den Propheten verhöhnt, ne? Als dann die Schriftrolle von Jeremia ihm gebracht wurde, da hat er mit jedem Vers, der vorgelesen wurde, ihn abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Hat er gesagt, so viel achte ich dieses Wort Gottes. Es ist Brennmaterial, es ist billiges Brennmaterial und nichts mehr. Lustig gemacht. Sie verlachten seine Propheten. Sie feixten. Sie spotteten. Und sie lieferten sich damit dem Gericht Gottes aus. Und tragisch, wissen Sie, tragisch ist, das Exil kommt nicht, weil sie gesündigt haben, sondern das Exil kommt, weil sie die von Gott angebotene Versöhnung verweigert haben. Darum kommt das Exil. Nicht, weil sie gesündigt haben, aber weil sie sich nicht haben versöhnen lassen mit dem heiligen, lebendigen Gott. An Gottes Vergebungsbereitschaft hat es nicht gefehlt. Dafür steht ja dieser Vers 15. Er sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte, sie immer wieder sandte. Er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Er sagt es ihnen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und der Herr Jesus hat dieses Verhalten seines Volkes beschrieben in Markus 12, in diesem berühmten Gleichnis von den bösen Weingärtnern, wo Gott seine Propheten schickt und dann heißt es, sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen davon. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Und da hat er noch seinen geliebten Sohn und den haben sie auch getötet. Das ist die tragische Situation von Gottes Volk Israel. Aber sie treiben es so lange weiter. Sie spannen den Bogen immer weiter. Sie fordern Gott so lange heraus, bis die rote Linie überschritten ist, dass es keine Heilung mehr gab. Und dann greift das Dritte, was wir in diesen Versen entdecken müssen. Erstens, Gott hält auch sein Gerichtswort. Zweitens, Gottes Gericht folgt seinem Umkehrruf. Und drittens, Gottes Gericht kommt unausweichlich. Gottes Gericht kommt unausweichlich. Das ist das Dritte. Auf dem Weg dahin hat es ja immer wieder erfreuliche Verzögerungseffekte gegeben, ne? Dadurch, dass gläubige Könige Gott von Herzen gedient hatten. Josia, Hiskia. Und Gott hatte immer wieder seine Liebe geschenkt und seine Geduld und sein Erbarmen. Aber all diese Zwischenhochs konnten nicht den Berg von Schuld abtragen, den das Volk in seiner Geschichte angesammelt hatte. Und Gott ist heilig. Der englische Politiker Richard Cobden hat im 19. Jahrhundert folgenden nachdenklichen Satz geprägt. Jede große Nation fiel durch Selbstmord. Jede große Nation fiel durch Selbstmord, hat er gesagt. Und er dachte dabei zum Beispiel natürlich auch an das Römische Reich. Jede Nation scheiterte an sich selbst. Jede Nation scheiterte an ihrem moralischen Verfall. Und wir würden als Christen sagen, und vor allem an ihrem geistlichen Verfall. Und das gilt auch für Israel. Es waren nicht die Angriffe von außen. Es waren nicht die Ägypter, es waren nicht die Babylonier, es waren nicht die Assyrer, es war nicht Nebukadnezar, der Babylonierkönig. Es waren nicht die militärischen Machtverhältnisse, sondern es war die Verdorbenheit und die Fäulnis im Innern. Und für diese Verdorbenheit und Fäulnis im Inneren war keine Heilung mehr möglich, Vers 16, weil man den einzigen Arzt verworfen hatte, der hätte helfen können. Und von dem hat man sich abgewandt. Und zu dem wollte man nicht umkehren. Und darum war das gerechte Gericht Gottes am Ende nicht mehr aufzuhalten. Es kam unausweichlich. Gottes Gericht kam unausweichlich. Für unser Leben in der Nachfolge Jesu, ihr Lieben, gilt das ganz ähnlich. Nicht die Angriffe von außen gefährden uns. Nicht Verleumdung. Nicht einmal Verfolgung. Nicht üble Nachrede gefährdet uns. Nicht Ungerechtigkeit, die man uns antut. Sondern die Fäulnis von innen. Unsere bösen Gedanken, unser Misstrauen gegenüber dem Herrn, unser Festhalten an Schuld, unsere Unbußfertigkeit, unsere Ehrsucht, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Unversöhnlichkeit, unser verstocktes Herz, unser versteifter Nacken, das gefährdet uns. Und darum mahnt uns der Herr, dass wir regelmäßig den Arzt aufsuchen, dass wir regelmäßig auf unsere geistliche Hygiene achten, dass wir aus seinem Wort leben, dass wir von seiner Vergebung leben, dass wir in seiner Nähe leben. Dazu ruft uns der Herr. Und der Einzige, der uns vor Gottes Gericht schützen kann, ist Gott selbst durch Jesus. Er ist der Einzige, der uns vor Gottes Gericht schützen kann. Und wenn wir diesen Schutz wegwerfen, wenn wir den verachten, dann gibt es nichts mehr, was uns sonst vor diesem Gericht retten könnte. Ich erinnere nochmal an das Tempo dieser Beschreibung, was wir vorhin erwähnt hatten. In diesen letzten Kapiteln bekommt Israels Geschichte ein ganz steiles Gefälle. Das Abwärtstempo wird immer schneller. Es bleiben nur noch diese 22 kurzen Jahre. Kein Halten mehr. Gottes Gericht kommt unausweichlich. 605, die erste Deportation, da werden Leute wie Daniel, junge, begabte Leute, die man umerziehen will, abtransportiert. Später versucht Jehoiakim eine aussichtslose Rebellion, wird von der babylonischen Armee verhaftet. Es bleibt unklar, ob sie ihn nach Babylonien verschleppen oder in der Heimat töten. 597, sie haben das alles auf ihrer Liste, kommt sein Sohn Jehoiachin an die Macht. Er kann sich gerade 3 Monate halten. Dann führt die babylonische Armee den 2. Schlag und Jehoiachin bleibt nur, sich mit seiner gesamten Familie und der gesamten Führungsschicht den Babyloniern zu ergeben, sich auszuliefern. Nebukadnezar raubt die Tempelschätze, verschleppt neben der königlichen Familie weitere 10.000 Gefangene nach Babel. Die Führungsschicht, das Militär, viele Facharbeiter, so steht's in 2. Chronik 36, Vers 10 und in 2. Könige 24, Vers 13 bis 14. Da heißt es, er ließ von dort Nebukadnezar alle Schätze im Hause des Herrn und die Schätze im königlichen Haus wegbringen und er ließ alle goldenen Geräte zerschlagen, wie er es gesagt hatte. Und er führte ganz Jerusalem gefangen hinweg, nämlich alle Obersten und alle kriegstüchtigen Männer, 10.000 Gefangene, auch alle Handwerker und alle Schlosser und ließ nichts übrig als das geringe Volk des Landes. Noch so ein paar Leute, die gewissermaßen für das Nötigste sorgen sollten, damit es nicht ganz zerfällt. Das ist die 2. Deportation 597. Da geht der Prophet Hesekiel mit seinem Volk mit. Sie haben es ihm mehr oder weniger freigestellt. Er wollte bei ihnen bleiben mit dem Wort Gottes. Wenigstens im Exil mit dem Wort Gottes. Und danach versucht Nebukadnezar einen Schachzug zur Befriedung der Situation in Israel. Er setzt Zedekia, einen weiteren Sohn Josias, ein. Das war eigentlich eine schwache Type. Ein Opportunist, nach allem, was wir an Informationen über ihn sammeln können. Der ist zunächst Babylon treu, dann wankelmütig. Und Zedekia kommt die traurige Berühmtheit zu, Israels letzter König zu sein, bevor sie alle dann, die überleben, im Exil in Babylonien landen, mit Ausnahme einer kleinen Landbevölkerung. Und dann folgen 70 Jahre in der Fremde, 70 lange Jahre. Und hier in Vers 21, 36, 21 in unserem Text, da steht diese rätselvolle Formulierung: So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt, bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Was ist damit gemeint? Nun, offensichtlich hatte Israel das Sabbatjahr für die Felder 490 Jahre lang nicht eingehalten. Also, dass man alle 7 Jahre das Feld ruhen ließ. Das hatte Gott angeordnet. Und Gott hatte gesagt, wenn ihr es nicht macht, wird es ein Gericht dafür geben. Aber sie hatten sich nicht dran gehalten. Sie hatten das einfach verachtet. Und jetzt sagt Gott, Leute, weil ihr das Sabbatjahr nicht freiwillig eingehalten habt, darum verordne ich ihm jetzt 70 Jahre hintereinander. Nicht alle 7 Jahre, sondern jetzt 70 Jahre hintereinander. Weil ihr mein Wort mit Füßen getreten habt und euch schaffe ich für diese 70 Jahre ins Exil nach Babylonien. Gottes Gericht kommt unausweichlich. Und die letzten Kapitel sind dann schnell erzählt. Die Verse 17 bis 20, die lesen sich wie eine Zusammenfassung dieser letzten Jahre. Da ließ er den König der Chaldäer, also der Babylonier, gegen sie heraufziehen. Der tötete ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums und verschonte weder junge Männer noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte. Alle gab er in seine Hand und alle Geräte des Hauses Gottes. Dann wird es nochmal gesagt. Und dann geht es aber weiter. Und sie verbrannten das Haus Gottes, Vers 19, den Tempel. Und sie rissen die Mauern von Jerusalem nieder und verbrannten alle ihre Paläste mit Feuer. Es wird alles dem Boden gleich gemacht, platt gemacht. so wird Israel zerstört, sodass sie alle ihre kostbaren Geräte zugrunde gingen. Gottes Gericht kommt unausweichlich. Und in 2. Könige können Sie ja noch nachlesen, 588 startet Zedekia einen letzten sinnlosen Ausbruchversuch. Er versucht nochmal eine Koalition mit Ägypten, das geht krachend daneben. Es provoziert nur Nebukadnezar, der setzt zur letzten Offensive an, um dem zugrunde gehenden Israel den letzten Todesstoß zu versetzen. Und dann gibt es eine ganz harte Belagerung, 2. Könige 25, 2 Jahre lang, 588 bis 586. Hungersnot, schlimmste Verhältnisse. Sie bauten Belagerungstürme um sie her und die Stadt wurde belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Im 9. Jahr des 4. Monats wurde die Hungersnot so stark, dass das einfache Volk nicht zu essen hatte. Da brach der Feind in die Stadt ein und alle Kriegsleute flohen bei Nacht durch das Tor. Es entsteht eine total chaotische Situation, ein auswegloser, lächerlicher Fluchtversuch. Und dann schickt, nachdem er die Leute weggeholt hat nach Babylonien, Nebukadnezar nochmal einen Mitarbeiter und der macht dann, was noch irgendwie gerade steht, platt. Das Gericht kommt unausweichlich. Es ist so tragisch, es tut weh, das zu lesen. Und schließlich muss selbst Nebukadnezar unfreiwillig beweisen, dass er letztlich nur Gottes Willen ausführt. Das muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen, weil das sehr deutlich Gottes Souveränität hier zeigt. Wir lesen in 2. Könige 25, Vers 6 bis 7 Folgendes. Sie aber fingen den König, also Zedekia, und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla. Ribla war etwa 300 Kilometer nördlich von Jerusalem. Das war so ein Stützpunkt der babylonischen Armee. Und man sprach das Urteil über ihn. Und sie metzelten die Söhne Zedekias vor dessen Augen nieder. Danach stachen sie Zedekia die Augen aus und banden ihn mit 2 ehernen Ketten und führten ihn nach Babel. Und hier, das ist unfassbar. Hier erfüllt die babylonische Armee gleich 2 biblische Prophetien auf einmal. Jeremia 32 hatte gesagt, Zedekia wird als Gefangener dem babylonischen König ins Auge sehen. Er wird dem babylonischen König ins Auge sehen, sagt Jeremia 32. Und das geschieht hier in Ribla. Die Könige begegnen sich. Dann werden Zedekias Söhne vor seinen Augen getötet. Dann werden ihm die Augen ausgestochen. Und dann wird er abtransportiert nach Babylon. Und hier erfüllt sich dann, was Hesekiel 12, Vers 13 angekündigt hatte, wo Gott sagt, ich will Zedekia nach Babel führen, in das Land der Chaldäer, aber er wird es nicht sehen. Und dort wird er sterben. Sehen Sie, wie exakt Gott ist. Und wie selbst heidnische Herrscher Gottes Willen wahrmachen müssen. Jeremia sagt, er wird den König sehen und der wird ihm die Augen ausstechen. Und Hesekiel sagt, er wird dem König ins Auge sehen. Und das geschieht dort in Ribla, dann werden ihm die Augen ausgestochen. Und Hesekiel sagt, als er das noch nicht wissen kann, ich will ihn nach Babel führen und er wird es nicht sehen, aber er wird dort sterben. Das heißt, er wird dort blind sterben. Und so kommt es. Gottes Gericht ist unausweichlich. Und Paulus sagt, was jenen widerfuhr, das ist uns zur Warnung geschrieben. Gottes Gericht ist eine Realität. Gott schaut nicht für immer zu. Gott lässt uns nicht immer und immer und immer weitermachen auf unserem Weg gegen ihn. Sondern erstens, Gott hält auch sein Gerichtswort. Zweitens, Gottes Gericht folgt seinem Umkehrruf. Drittens, Gottes Gericht kommt unausweichlich. Wir können ihm nicht entfliehen, wenn wir uns nicht zu ihm fliehen. Bleibt noch eine kurze Beobachtung. Viertens, Gottes Gericht trifft auch die Mitläufer. Gottes Gericht trifft auch die Mitläufer. Der Bericht konzentriert sich ja immer auf die Könige, aber auch die anderen werden nicht vergessen. Hier in 2. Könige 16, da ist von einer Mehrzahl die Rede, also auch von den anderen im Volk. Hier steht, aber sie verspotteten die Boten Gottes. Das ganze Volk ist beteiligt. Die Hohen und die Niedrigen. Und in Vers 17, da werden die verschiedensten Altersgruppen genannt. Die jungen Frauen, die jungen Männer, aber genauso die Alten und die Hochbetagten. Gottes Gericht trifft auch die Mitläufer. Und 2. Könige 24 macht deutlich, da kommen fast alle Gruppen vor, die in Mitleidenschaft gezogen werden. 2. Könige 24, Vers 14. Sie werden alle in Haftung genommen. Und ihr Lieben, wenn Gottes Gericht kommt, dann gibt es keine Zuschauerplätze mehr, sondern jeder wird für seinen Anteil an der Schuld sich verantworten müssen, jeder von uns. Es gibt keine Mitläufer. Gottes Gebote gelten für jeden. Gottes Wort ergeht an jeden. Und keiner kann sich aus der Verantwortung stehlen mit dem Hinweis, er hätte ja nur so geringe Macht und geringe Einflussmöglichkeiten gehabt. Und Gottes Frage an jeden von uns lautet, hast du versucht, mir treu zu sein? Hast du versucht, mich mehr als alles zu lieben? Und darum unterscheidet das Alte Testament, vor allem Jesaja, auch zwischen der Mehrheit des Volkes und dem sogenannten Überrest. Der Mehrheit, die auf dem breiten Weg geht, wie Jesus später sagen wird, und dem Überrest, der auf dem schmalen Weg geht, der Gott trotzdem treu bleibt, auch wenn die Masse in die andere Richtung geht. Und jeder muss sich fragen lassen, auf welcher Seite stehe ich? Und auch unser Text endet mit einem überlebenden Überrest. In diesem Fall wird aber nicht gesagt, dass dieser Überrest unbedingt nur die treuen Leute waren. Und dennoch, am Ende fällt durch diese letzten Verse 20 und 21 ein kleiner Lichtschein in das doch sonst so dunkle Schlusskapitel. Und nächsten Sonntag werden wir diesen Lichtschein nochmal ausführlicher aufgreifen. Aber lasst uns das für heute noch festhalten, damit ihr nicht ungetröstet nach Hause gehen müsst. Erstens, Gott hält auf sein Gerichtswort. Zweitens, Gottes Gericht folgt seinem Umkehrruf. Drittens, Gottes Gericht kommt unausweichlich. Viertens, Gottes Gericht trifft auch die Mitläufer. Und fünftens, Gottes Gericht lässt uns dennoch hoffen. Gottes Gericht lässt uns dennoch hoffen. Und das sehen wir in den letzten beiden Versen hier. Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er nach Babel hinweg. Und sie wurden ihm, also Nebukadnezar und seinen Söhnen, als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt, bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Gottes Gericht lässt uns dennoch hoffen, bis 70 Jahre vollendet sind. 70 Jahre in der Fremde sind unheimlich lang. Und viele werden sich gesagt haben, bis die vorbei sind, bin ich schon längst gestorben. Und die Prophezeiung von Jeremia mit diesen 70 Jahren war ja allgemein bekannt. Und dennoch machen die 70 Jahre klar, es wird ein Danach geben. Es wird nicht für immer finster bleiben. Es wird ein Danach geben. Gottes Gericht für unser Volk ist unausweichlich, aber danach wird es eine Zukunft geben. 70 lange Jahre, aber nicht 700. Und durch das Gericht hindurch wird unser Gott ein Neues entstehen lassen, einen Neuanfang. Darüber werden wir nächsten Sonntag noch reden. Gottes Gericht lässt uns dennoch hoffen. Und nun kommen wir zum Schluss noch einmal auf das Paulus-Wort zurück. Es ist so, als ob Paulus uns ins Gebet nimmt. Und so, als ob Paulus sagen wird, Leute, schiebt das nicht einfach weg. Das ist nicht einfach Altes Testament. Das hat Gott aufschreiben lassen, uns zur Warnung. Leute, drückt es nicht weg. Nicht nur das Volk Israel verschwand für einige Zeit von der Bühne der Geschichte, auch die Gemeinde in Ephesus verschwand nach dem 5. Jahrhundert, soweit wir wissen, von der Geschichte. Nicht die weltweite Gemeinde Jesu, die wird bleiben, bis der Herr wiederkommt. Der hat gesagt, meine Gemeinde werden auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu bleibt. Die bleibt in dieser Welt, bis er kommt. Aber einzelne Ortsgemeinden, einzelne Glaubenswerke können verschwinden, können unbrauchbar werden für den Dienst, für den Herrn. Und ich habe mich gefragt, als ich diese Verse studiert habe, was wird aus unserer BEG geworden sein, sagen wir in 30 Jahren? Egal, wie sie dann heißen wird und wer dann die Ältesten sein wird und wer der Pastor sein wird. Wird sie dann noch treu ihren Dienst tun? Wird sich die BEG dann noch für die Irrtumslosigkeit der Bibel einsetzen? Wird die BEG leidenschaftlich dafür kämpfen und arbeiten, dass Menschen für Jesus gewonnen werden und gerettet werden für die Ewigkeit? Wird sie ein Ort sein, an dem Menschen sich gegenseitig tragen und füreinander eintreten und einander dienen und einander annehmen um Jesu willen? wird sie ein Ort sein, an dem Christen einander lieben und die Verlorenen lieben, weil wir Jesus lieben. Oder wird auch für uns, wird auch für diese Gemeinde der Tag kommen, an dem Gott sagen wird, dass keine Heilung mehr möglich war. Paulus sagt, es ist uns zur Warnung geschrieben. Und was wird mit jedem Einzelnen von uns sein? In einem Jahr, in 5 Jahren, in 20 Jahren? Gottes Wort sagt, es gibt nur einen einzigen Ort, an dem wir ganz sicher sein können, dass uns Gottes Gericht nicht verdammen wird. Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem wir ganz gewiss sein können, dass wir am Ende nicht in der Hölle enden, sondern im Himmel ankommen. Paulus hat diesen Ort gekannt. Und Paulus hat diesen Ort mit diesen Worten beschrieben in Römer 8. Da sagt er in Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Ort. Der Ort ist eine Person. Es ist der einzige Ort, wo es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind, die zu ihm gehören, die ihn lieben, die ihm ihr Leben ganz bewusst ausgeliefert haben, die ihm ihre Schuld bekannt haben, die gesagt haben, Jesus, du bist mein einziger Retter, weil du am Kreuz für meine Schuld starbst. Ich liebe dich und mein Leben gehört dir. Und dann schreibt Paulus am Ende dieses Kapitels oder gegen Ende dieses Kapitels in Vers 31, ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt worden ist und der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und darum, wenn Gottes Wort uns heute Morgen diese ernste Wahrheit über Gottes Gericht vor Augen stellt, dann ist die wichtigste Frage für jeden von uns ganz persönlich: Bin ich schon an diesem Ort, von dem Paulus hier spricht? Bin ich schon an diesem Ort, an dem es keine Verdammnis mehr gibt? Bin ich bei Jesus? Und wenn ja, wenn Sie sagen können, ja, ich bin bei Jesus, dann ist das Anlass zu jubelnder Freude und zu größtem Dank. Und dann kann uns das nicht kalt lassen. Und dann wird es uns dazu antreiben, wenn andere Menschen diesem Gericht schutzlos entgegengehen, dass wir ihnen nachgehen und dass wir uns dafür einsetzen, dass noch mehr Menschen zu diesem Ort kommen, an dem es keine Verdammnis gibt, zu Jesus. Und wenn Sie sagen sollten, nein, ich bin noch nicht an diesem Ort. Nein, ich kann das noch nicht für mich wirklich aus Überzeugung sagen, dass Jesus mein Herr ist. Ich habe ihm mein Leben noch nicht anvertraut. Dann möchte ich Sie bitten, ruhen Sie nicht eher, bis auch Sie sagen können, mein Leben gehört Jesus und er sorgt für mich und ich lebe von seiner Vergebung und ich will mich auf ihn verlassen für ewig. Verstehen Sie, Sie brauchen nicht irgendeine spirituelle Erfahrung. Sie brauchen nicht irgendeine religiöse Bewährungsleistung vorzuweisen. Sie müssen sich nur so weit demütigen, dass Sie zugeben, wie sehr Sie Jesus brauchen. Und dann flüchten Sie zu ihm, zu diesem Ort, an dem es keine Verdammnis gibt. Und dann wird er auch Ihnen diese Freude schenken und dieses Getrostsein. So wie es ein alter Pastor in einem Gedicht aufgeschrieben hat, kurz vor seinem Tod, mit dem ich jetzt schließe. Da sagt er, wenn mich die Gnade einst vollendet, also Gottes Vergebung, wenn mich die Gnade einst vollendet, wenn dieser Lebensweg beendet, dann wird das mein Verdienst nicht sein. Ich will dies Leben voller Sünden allein auf jenes Opfer gründen, das Christus bracht, der Heiland mein. So brauche ich mich nicht abzuquälen, um meine Werke aufzuzählen. Der Mann am Kreuz macht alles gut. Mit ihm will ich mich ganz verbünden, sein Heil mit großem Dank verkünden und leben mit getrostem Mut. Aus Dankbarkeit kann ich nicht schweigen, muss anderen Menschen Jesus zeigen, der blutend starb an unserer Stadt. Sie sollen auch nach Hause finden und mit uns auf dem Wege künden, wohl dem, der einen Heiland hat, wohl dem, der einen Retter hat. Er muss kein Gericht mehr fürchten. Amen.